In diesem Podcast werden teilweise sexualisierte Gewalt, Suizid und Mord detailliert beschrieben. Bitte pass auf dich auf. Kostenlose Hilfsangebote und Kontakte findest du in unseren Shownotes.
Sind Sie Haimu?
Hä?
Sind Sie Haimu?
Ja.
Ich kann's echt nicht glauben. Der Mann hinter dem Online-Usernamen Haimu, dem ich seit Wochen hinterherjage, ja, von dem ich zwischenzeitlich gar nicht mehr geglaubt habe, dass ich ihn kriege, hat sich mir gerade vor laufender Kamera offenbart. Der hat sich mir zu erkennen gegeben. Der hat mir persönlich bestätigt, er ist der Mann, der die Frauen im Internet angeschrieben hat und versucht hat, sie in den Tod zu drängen.
Am Bahnhof in Gießen nimmt die Polizei seine Personalien auf. Wolfram Konig erfährt kurz darauf, wer Haimu wirklich ist. Brunhold S. Druck. Ein Podcast von RTL Plus.
Brunhold S. ist verheiratet und Vater einer Tochter. Er kommt aus der hessischen Gemeinde Löhnberg im Landkreis Limburg-Weilburg. Er hat Birgit gegenüber immer behauptet, er wäre ein ca. 40-jähriger Geschäftsmann, großgewachsen, schlank. Und das stimmt gar nicht. Er ist 57 Jahre alt. Er ist außerdem alles andere als schlank. Er ist stark übergewichtig und deswegen erwerbsunfähig. In seinem Auto finden die Polizisten unter anderem Kabelbinder, Fesselungsmaterial, medizinische Geräte wie einen Beatmungsbeutel und ein Pulsmessgerät. Diese Gegenstände und das, was ich vorher schon der Polizei mitgeteilt habe und was auch Birgit ausgesagt hat, das reichte, um den Mann in dem Moment festzunehmen. Nachdem ich die Konfrontation, die für mich so wichtig war, im Kasten hatte, wie wir beim Fernsehen sagen, also gefilmt hatte, habe ich zum ersten Mal Erleichterung verspürt. Ich habe plötzlich wieder an Birgit gedacht und war heilfroh, dass unser Plan, den wir zusammengefasst haben, so gut funktioniert hat, dass sie am Leben geblieben ist und dass der Mann, der sie umbringen wollte, jetzt in Polizeigewahrsam ist. Zu diesem Zeitpunkt wird mir auch zum ersten Mal bewusst, was sie da eigentlich geleistet hat. Ja, die hat aus welchen Gründen auch immer funktioniert. Sie hat das gemacht, was sie sich mit mir zusammen überlegt hat, obwohl sie eigentlich kaum noch in der Welt war. In der letzten Folge hat Birgit erwähnt, dass sie in Leipzig in ihrer Wohnung Unterlagen für die Polizei hinterlegt hatte, die den Ermittlungsbehörden sehr wichtig werden würden. Sie hat in diesen Unterlagen Notizen gemacht über ihren Kontakt zu Haimu, über das, was geschrieben worden ist, wann was passiert ist, wie eine Art Tagebuch, was im schlimmsten Fall zu einem Testament geworden wäre. Und in diesem Tagebuch oder in diesen Notizen zieht Birgit schon deutliche Parallelen zu Katharina.
Also es war halt schon im ersten Chat sozusagen, wir haben erst am Anfang geschrieben, so wie es mir geht und was mir helfen könnte. Und dann hat er aber immer wieder sozusagen, was ich in diesen Sinn des Lebens Post geschrieben habe, was ich alles schon erlebt habe sozusagen, gegen mich verwendet, dass es mir schlechter ging. Und dann hat er natürlich auch gefragt, na, wie setzt der Suiziddruck? Und dann war es mir irgendwann sehr, sehr, sehr schlecht in diesem ersten Chat schon. Und dann mein, was wäre, wenn du es jetzt umbringst, dich umbringst sozusagen. Und ich so, nee, ich kann das nicht. Und da hat er bereits schon angeboten mit, ich kann es auch für dich tun. Ich habe sexualisierte Gewalt erlebt sozusagen mit verschiedenen Tätern und er hat mir halt dann so geredet, ja, dass ich es ja selber wollte als Fünfjährige. Jetzt, heute mit 31 Jahren weiß ich, dass das total die psychische Manipulation war. Aber damals, 2016, war ich total introvertiert, mir ging es richtig, richtig schlecht und da war auf einmal ein Mann, der mir zugehört hat und mir irgendwie helfen wollte, auch wenn er zwischendurch mich in den Teil geschmissen hat, aber es fühlte sich trotzdem wie Hilfe in dem Moment an.
All das hat Birgit damals schon vermuten lassen, das ist der gleiche Mann wie derjenige, der für Katharinas Tod verantwortlich ist.
Katharinas Eltern in Bremen kämpfen seit dem Tod ihrer Tochter um Gerechtigkeit. Und dafür haben sie sich juristische Hilfe geholt.
Mein Name ist Daniela Post, 47 Jahre alt und selbstständige Rechtsanwältin in Verden.
Nur Familienrecht oder Strafrecht? Was kannst du?
Fachanwältin für Familienrecht, Strafrecht und Arbeitsrecht.
Wie kam der Fall Haimu zu dir? Das, was wir jetzt als Fall Haimu bezeichnen.
Zunächst mal kamen die Eltern der getöteten Katharina zu mir und haben mir berichtet, dass sie eine Einstellungsmitteilung der Staatsanwaltschaft Bremen erhalten haben. Ihre Tochter ist verstorben, haben sie mir berichtet. Sie soll sich suizidiert haben und die Mutter war sich sicher, dass sie das nicht freiwillig gemacht und alleine gemacht hat, aus eigenem Antrieb. Und ein Kollege hat sie zu mir geschickt mit der Bitte, gegen diesen Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft Bremen etwas zu unternehmen.
Du warst quasi mandatiert oder für die Eltern der toten Katharina beauftragt, denen zu ihrem Recht zu verhelfen, oder die haben Hilfe gesucht bei dir, ja, als Anwältin. Und parallel haben Birgit und ich Brunhold S., ich nenne es mal, diese Falle gestellt, die auch zu seiner Festnahme geführt haben. Das war zeitlich fast parallel und, ja, danach hat sie sich erst mit dir in Verbindung gesetzt.
Genau, wir wussten in Bremen noch gar nichts von Brunhold S. Wir wussten noch nicht Bescheid, dass es da einen Täter gibt, der ermittelt ist. Wir wussten nur, dass es jemanden im Internet gibt, der sich Haimu nennt und dass die Staatsanwaltschaft Bremen nicht ermitteln wollte.
Als Daniela Post von der Festnahme von Brunhold S. hört, erkennt sie die Parallelen.
Ja, dann habe ich Kontakt aufgenommen zur Staatsanwaltschaft, zu dem damals bezüglich Brunhold S. ermittelnden Staatsanwalt. Der war sehr offen für ein Gespräch und hat gleich berichtet, was dahinter steht, war fassungslos darüber, dass Bremen einfach einstellt, ohne irgendwelche Ermittlungen zu machen zum psychischen Zustand von Katharina, ob sie überhaupt noch einen freien Willen bilden konnte für diesen vermeintlichen Suizid. Und hat dann auch Kontakt zur Staatsanwaltschaft Bremen aufgenommen. Und die Generalstaatsanwaltschaft hat dann die Staatsanwaltschaft Bremen angewiesen, die Ermittlungen aufzunehmen.
Polizei ist wichtig für die Gefahrenabwehr. Das hat in der Nacht gut funktioniert. Dann gibt es eine Zeugenvernehmung. Und dann übernimmt die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft ist die Ermittlungsbehörde, die hinterher auch bis zum Gerichtsverfahren durchführt. Thomas Hauburger ist der Staatsanwalt, der zuständig ist, Brunhold S. in Untersuchungshaft zu bringen. Und besondere Schwierigkeit für ihn, wie immer, es gibt nur ein gewisses Zeitfenster. Er hat dafür nur 24 Stunden Zeit. Wenn er es dann bis dahin nicht schafft, den Haftrichter zu überzeugen, dann wird Brunhold S. wieder in die Freiheit kommen. Ja, das heißt, Hauburger muss möglichst schnell eine möglichst solide Begründung finden, um ihn in Untersuchungshaft zu bringen und den Haftrichter davon zu überzeugen, dass er da auch bleibt. Der Zeitdruck von Hauburger ist das eine. Das zweite, was aber noch hinzukommt, ist, dass dieser Fall juristisch äußerst kompliziert ist. Das, was in dieser vergangenen Donnerstagnacht am 28. April 2016 zwischen Brunhold S. und Birgit passiert ist, lässt sich nicht so einfach als Straftat deklarieren. Zwei Menschen haben sich an einem Bahnhof getroffen, damit einer die andere mit ihrer vermeintlichen Zustimmung in einem Waldstück tötet. Zu der geplanten Tötung kam es aber nicht. Juristisch gesehen hat Brunhold S. im Fall Birgit also eine Vorbereitungshandlung ohne anschließende Tat begangen. So eine Vorbereitung kann strafrechtlich aber nur in bestimmten Fällen geahndet werden. Staatsanwalt Hauburger muss also schnell rechtlich klären, war Brunholds Vorbereitung zur Tötung von Birgit juristisch gesehen bereits eine Straftat oder nicht?
Die Gießener Staatsanwaltschaft stößt bei ihren Ermittlungen auf eine Kriminalakte von Brunhold S. Darin steht, Brunhold S. ist in der Vergangenheit schon mal straffällig geworden, und zwar mehrfach wegen Sexualdelikten. Christina Klaas und Wolfram Kunig erfahren davon erst deutlich später.
Nach der Festnahme, in der ersten Überprüfung, hat die Polizei Hinweise darauf gehabt, dass es eine Vorgeschichte gibt. Und dann war klar, sie würden die Beweise sichern, der würde nicht nach Hause gehen so schnell. Und dann haben sie auch nachts den Staatsanwalt angerufen. Ja. Das war alles kein Standardprozedere.
Nee, aber wir hatten es ja, wie gesagt, gar nicht gewusst, dass er schon mal auffällig geworden ist. Das Stimmt. heißt, für mich war das an dem Morgen, ich weiß nicht, ob du das dann schon wusstest, dass er so eine Vorgeschichte hatte, aber für mich war das an dem Morgen schon so, dass ich dachte, ach, ungewöhnlich. Ne?
Nein, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nur von Katharina. Du?
In der Akte steht, dass Brunhold S. sich öfter im Frankfurter Rotlichtviertel aufgehalten hat und dort kriminell wurde. Im Jahr 1987 verabredet sich Brunhold S. mit einer Sexarbeiterin, um mit ihr eine Scheinhinrichtung in einem Waldstück nachzustellen. Allerdings hält er sich dabei nicht an die Abmachung. Er fesselt die Frau gegen ihren Willen, vergewaltigt sie, quält sie stundenlang und bezeichnet sich selbst als das jüngste Gericht. Die Frau überlebt, erstattet Anzeige. Noch im selben Jahr wird Brunhold S. verurteilt, zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft, wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Ein Tötungsvorsatz wird bei ihm damals nicht festgestellt. Ein ärztliches Gutachten bestätigt damals schon, Brunhold S. hat eine sexuell-sadistische Persönlichkeitsstörung und würde höchstwahrscheinlich auch wieder Straftaten begehen. Er hat seinem leidenden Opfer gegenüber weder Reue empfunden, noch das Bedürfnis, an seiner Perversion etwas zu ändern. Nach seiner Freilassung kehrt Brunhold S. regelmäßig ins Frankfurter Bahnhofsviertel zurück. Über Jahre versucht er immer wieder, Sexarbeiterinnen zu Erhängungsspielen im Wald zu überreden. Im Jahr 2013 erhält er schließlich von der Stadt Frankfurt am Main ein Aufenthaltsverbot für den Straßenstrich. Um das einmal zusammenzufassen: Brunhold S. wird schon in den 80ern verurteilt, bekommt damals schon eine sexuell-sadistische Persönlichkeitsstörung attestiert, besucht über Jahre weiterhin das Rotlichtviertel, bis ihm das dann verboten wird. Zwischendrin, 2007, lernt er im Internet eine Studentin mit Borderline-Erkrankung kennen.
Mit ihr trifft er sich, um vermeintlich einvernehmlich Erhängungsspiele durchzuführen. Auch bei ihr geht er weit über das hinaus, was abgemacht war. Die Frau versucht sich zu wehren und wird schließlich bewusstlos. Erst danach löst er ihr die Fesseln und die Schlinge um ihren Hals. Brunhold S. wird erneut angezeigt, steht erneut vor Gericht und erhält diesmal eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung. Auch hier stellt das Gericht keinen Tötungsvorsatz fest. Rechtsanwältin Daniela Post fasst es rückblickend ganz einfach zusammen. Brunhold S. hat mit dem Internet einen idealen Ort gefunden, um sich neue Opfer zu suchen.
Er wollte seine sexuelle Lust befriedigen, die er ja nur mit Aggressivität und Gewalt bekommt, aber straflos. Mhm. Und da hat er gedacht, dass er mit dem Internet, was bisher ja auch so war, eine wirklich gute Plattform gefunden hat, wo er das darstellen kann, nachdem er an Prostituierte nicht mehr rangekommen ist, indem er das darstellen kann und keinen körperlichen Kontakt hat, aber doch merkt, er kann Menschen leiten und kann da zu seinem Losgewinn kommen.
Brunholds Strafakte spiegelt deutlich wider, was Kriminalpsychologin Lydia Benecke uns schon längst bestätigt hat.
Jemand, der dann also die Absicht hat, andere Menschen zu schädigen und hier wirklich sogar die Absicht hat, den Tod von Menschen herbeizuführen, um seinen Sexualtrieb zu befriedigen, ist natürlich hochgradig gefährlich in jedem Kontext, in dem diese Person ihr Ziel verfolgt. Und wenn eine Person jetzt hier glaubt, im Internet eine Möglichkeit zu finden, dieses Ziel zu verfolgen und glaubt damit dann auch noch im rechtsfreien Raum sich zu bewegen, das glaubte er offenbar zu dem Zeitpunkt, dann ist das natürlich hochgefährlich. Und das ist genau der Punkt, dass ich dachte, okay, der wird, wenn nicht irgendjemand ihn aus dem Verkehr zieht, wahrscheinlich perspektivisch so lange weitermachen, wie er kann.
Um Brunhold S. in Untersuchungshaft zu bringen, muss ein konkreter und dringender Tatverdacht vorliegen. Und ein Haftgrund, zum Beispiel Fluchtgefahr. Staatsanwalt Thomas Hauburger muss also begründen, warum auch nur die geplante Tötung strafbar wäre. Einen Schlüssel dazu findet er im Strafgesetzbuch beim Paragraphen 30. Darin geht es um den Versuch der Beteiligung an einem Verbrechen.
Der Paragraph 30 bedeutet, man möchte jemand anderen bestimmen, eine Tat zu begehen. Also in dem anderen den Tatentschluss wecken, dass eine Straftat begeht, zulasten eines Dritten.
Also ich zum Beispiel beauftrage einen Mörder.
Genau. Mhm. Dann möchte ich jemanden anderen dafür beauftragen, dass er jemanden umbringt. Mhm. So drückt sich der Paragraph 30 auch aus, wer einen anderen zu bestimmen versucht. Und einen anderen ist auch in der Kommentierung immer gewesen, einen anderen als das spätere Opfer.
Einen Dritten.
Und da ist der Paragraph 30 nicht uminterpretiert, sondern erweitert worden. Da hat der Bundesgerichtshof gesagt, wieso meint ihr, dass ein anderer eine dritte Person sein muss? Es könnte auch so sein, und die Entscheidung gab es vorher nicht, dass der andere, es steht ja nur einen anderen als mich selber, auch das Opfer ist. Dass es kein Dreiecks-Personenverhältnis sein muss, sondern es können auch zwei Personen sein. Mhm. Das gab es aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und darüber hat sich Herr Hauburger die Gedanken gemacht und ist diesen Weg gegangen. Zum damaligen Zeitpunkt ein innovativer Weg, eine Auslegung des Gesetzes, die so von der Rechtsprechung noch nicht entschieden wurde.
Thomas Hauburger wendet den Paragraphen 30 völlig neu an und kann dadurch argumentieren, dass Brunold S. mit Birgit eine Verabredung zum Mord getroffen hat. Der Haftrichter genehmigt Hauburgers Antrag und Brunold S. kommt in Untersuchungshaft.
Um Anklage zu erheben und ihn vor Gericht zu bekommen, muss Hauburger bewerten, ob die Verabredung von Birgit und Brunold S. eine Tötung auf Verlangen oder ein beabsichtigter Mord war. Eine Tötung auf Verlangen ist zumindest im Planungsstadium noch nicht strafbar. Eine Mordabsicht aber schon. Der entscheidende Faktor hier ist Birgit. War es ihr freier Wille oder nicht?
Psychiaterin und Psychotherapeutin Professor Dr. Barbara Schneider, die ihr schon aus Folge 3 kennt, spricht von sehr hohen Hürden, um nachzuweisen, dass suizidale Menschen frei verantwortlich handeln. Vor allem, wenn weitere Personen auf sie einwirken.
Wenn es tatsächlich um Suizid oder auch um assistierten Suizid geht, dass man tatsächlich an die Freiverantwortlichkeit ganz besonders hohe Anforderungen letzten Endes stellen muss. Und also beispielsweise muss jemand tatsächlich alle Informationen verstehen können, die man ihm mitteilt. Der muss die richtig beurteilen können. Er muss auch beispielsweise beurteilen können, was bedeutet denn das insgesamt für sein eigenes Leben. Und er muss auch fähig sein, diese ganzen Entscheidungen tatsächlich zum Ausdruck zu bringen. Und letzten Endes kann, wenn wir durch irgendetwas eingeschränkt sind, beispielsweise durch starke Affekte, bereits unser freier Wille tatsächlich kann eingeschränkt sein. Also auch wenn wir beispielsweise unter Liebeskummer leiden, schon dann kann unser freier Wille eingeschränkt sein.
Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, auch in der Schilderung im Nachhinein, dass Birgit da aus freien Stücken gehandelt hat. Freie Stücke würde für mich bedeuten, ich denke drüber nach und sage dann, okay, das will ich. Aber hier, Birgit war ein Mensch, die unter Dauerfeuer stand, die immer wieder unter dem Einfluss stand, die manipuliert wurde und die alles hatte, aber keinen freien Willen mehr.
Also das kann man wirklich als Verzweiflungstat beschreiben, weil ich habe ja versucht, mir Hilfen zu holen, aber es gab keine Hilfen für mich, weil ich überall zu komplex bin, zu instabil. Selbst die Traumakliniken ja mich abgelehnt haben, weil es keine ambulante Nachversorgung gab und alles. Und es gab einfach keine Lösung für mich damals. Weil alle verzweifelt waren, mit mir zusammen, weil es einfach keine Lösung gab. Und auf einmal hatte ich dann eine Lösung. Und die Lösung hat sich gut angefühlt. Und das war halt das Problem. Und dadurch war ich auch in diesem Tunnel drin. So.
Dank Birgit und dank der Polizei ging in dieser Nacht in Gießen alles gut. Und während Birgit dann auf dem Weg in die Klinik war, frühmorgens nach ihrer Zeugenaussage, und ich nach meiner Zeugenaussage dann um, weiß ich nicht, 5:30, 6:00 irgendwann das Polizeipräsidium verlassen habe, da habe ich vor dem Polizeipräsidium angehalten und habe dreimal ganz tief durchgeatmet, weil ich da zum ersten Mal die Konzentration der Nacht hinter mir lassen konnte. Ich hatte meine Rolle erfüllt, es ist alles gut gegangen. Da habe ich dann auch früh morgens die anderen informiert, die anderen aus der Gruppe. Ja, Lydia Benecke, Chrissy, und die waren genauso erleichtert.
Weil ich wusste überhaupt nicht, was abgelaufen ist, aber ich dachte, okay, wenn jetzt die Polizei den mitgenommen hat, passiert ja jetzt endlich was. Also genau das, was das Ziel war, nämlich, dass die Polizei den mitnimmt und sich jetzt der Sache irgendwie annimmt. Und ich war auch der Hoffnung, dass das, was er bis dahin auch schon so kommuniziert hat, also zumindest die Gefährlichkeit hinreichend belegen könnte. Und von daher dachte ich, okay, super, jetzt kann er nicht gerade am Rechner sitzen und irgendwelchen Menschen schaden. Das war echt sehr erleichternd.
Staatsanwalt Hauburger erhebt schließlich Anklage gegen Brunold S. Und die wird zugelassen.
Juristisch wird dem Angeklagten eine sogenannte Verbrechensvorbereitung zur Last gelegt. Konkret soll er sich dazu bereit erklärt haben, einen Mord zu begehen.
Die Hauptverhandlung im Fall Birgit beginnt am 4. Oktober 2016 am Landgericht Gießen. Für Birgit ist der Prozess sehr belastend. Sie kämpft nach wie vor mit Suizidgedanken.
Naja, ich hatte ja weiter mit meinen ganzen Traumasymptomen zu kämpfen, die waren ja nicht weg. Ne? Und dann kam halt der Stress noch mit Gericht dazu und ich hatte ja auch für mich gemacht, okay, ich werde mich jetzt nicht umbringen lassen, dieses Verfahren sozusagen. Und dadurch hatte ich sozusagen aber ja auch Stress im Sinne, ich muss jetzt erstmal leben. Ne? Und mir ging es ja nicht besser, das muss man ja auch sehr klar sagen. Mein Tag bestand halt darin, zu überleben, dass dieser Fall dann zu Ende gebracht wird. Genau. Und dadurch ging es mir halt auch nicht sehr gut dort in der Zeit.
Daniela Post hat Birgit in dem Verfahren als sogenannter Verletztenbeistand begleitet. Ein juristisches Wort. Für mich war das eine Rechtsanwältin, die sich weit über das Normale hinaus um ihre Mandantin Birgit gekümmert hat, die immer für sie da war, wenn die Fragen hatte und ihr weit über das Normale hinaus auch beigestanden hat. Die hat teilweise mit ihr vor Gericht gesessen und ihr tatsächlich die Hand gehalten.
Die habe ich im Prozess begleitet zu dem Termin, zu der Aussage. Sie war hochbelastet zu dem Zeitpunkt. Das ist aber bei vielen Opfern etwas, was diese Vernehmungssituation mit sich bringt. Für mich besonders exemplarisch war der Sachverständige, der mir dann gesagt hat, nach dieser Aussage, packen Sie sie jetzt bitte ins Auto, setzen Sie sich mit auf die Rückbank, schließen Sie die Türen und der Fahrer soll einfach schnurstracks zur nächsten Psychiatrie fahren. Und da sagen Sie sofort Bescheid, hier ist jemand hochsuizidal. Da habe ich gesagt, dann machen Sie bitte eine Psych-KG-Einweisung im Rettungswagen. Und sagte, dafür reicht es jetzt nicht, aber sie kippt sofort und sie würde jetzt freiwillig gehen. Wir sind dann in die nächste Psychiatrie gefahren. Ich habe sie vom Gerichtssaal aus in der Psychiatrie abgegeben. Das fand ich sehr, sehr bezeichnend.
Es war sehr schön, weil sie sich sehr gekümmert hat, dass ich in so einen anderen Raum konnte. Also nicht in der Masse, sondern so einen Zeugenraum ist es, glaube ich. Und dann war ja der erste Prozesstag leider, wo ich aussagen musste, hat sich die Gegenseite der Rechtsanwalt krank gemeldet. Das heißt, ich war da umsonst angefahren und mir ging es sehr, sehr schlecht an dem Tag. Und dann hat mich die Daniela auch ins Krankenhaus gefahren. Also ich bin dann auch bei Nacht geblieben in so einer Psychiatrie, was mir echt nicht gut ging.
Es gab immer wieder Verzögerungen. Und jedes Mal, wenn der Prozess verlegt wurde, wurde es für Birgit kritisch, weil sie kein Ende gesehen hat, weil sie nicht wusste, wann das wirklich vorbei ist. Und dann endlich kommt der Tag, an dem sie, Birgit, Brunold S. im Gerichtssaal gegenübersteht.
Ich habe Heimu oder Brunold S., sehr abschätzend wahrgenommen. Also ich hatte schon das Gefühl, okay, bei ihm ist die Kacke am Dampfen. Also so im Sinne von, dass ich würde nicht sagen Schiss, was ich jetzt aussage, sondern er weiß, dass er viel Scheiße gebaut hat. Das hatte ich so das indirekte Gefühl. Manchmal hat man ja so ein Raumgefühl. Genau, also er hat sehr, sehr genau zugehört. Das hat man schon gemerkt. Er hat eher zum Boden geguckt. Es war halt sehr schwer für mich einzustehen, auch in dem Moment. Ne? Also ich war damals sehr introvertiert, so eine graue Maus, die auf einmal so alles erzählen sollte. Und da so ein sehr gefährlicher Mann auf einmal auch da saß. Ne? Und ich weiß, dass da ganz viele Prozessbekleidete waren, also Zeugen. Also auch hinten im Saal sozusagen sich viele, also es hätte da nichts passieren können, aber es ist ja nochmal so ein Gefühl, dem Täter trotzdem gegenüber zu sitzen.
Der Fall ist für die Staatsanwaltschaft kompliziert. Die Abwägung, war es Tötung auf Verlangen oder Mord, ist juristisch nur sehr schwer zu beantworten. Als ein wichtiges Beweismittel wird die Videoaufnahme für RTL, meine Konfrontation mit Haimu am Gießener Bahnhof, hinzugezogen. Sein eindeutiges Geständnis, dass er Haimu ist, hat der Staatsanwaltschaft und Polizei mühsame Recherchen erspart. Aber genau an dem Punkt könnte das Verfahren für mich nach hinten losgehen. Ich habe in der Nacht ziemlich viel riskiert. Ich habe mit Birgit zusammen eine Falle gestellt, einer Frau, von der ich wusste, dass sie angeschlagen ist. Ich habe Einfluss genommen auf alles, was passiert ist in dieser Nacht. Und ich habe Brunold S., als er von der Polizei festgenommen wurde, vor laufender Kamera überrumpelt. Diese ganzen Dinge könnten zu meinem Nachteil ausgelegt werden und mir als Journalist Probleme machen, beziehungsweise das gesamte Verfahren gefährden. Es gibt nämlich eine Grenze für Journalisten, die sie nicht überschreiten dürfen. Und dafür gibt es auch einen eleganten Begriff. Stichwort Agent Provocateur. Erklär bitte einmal, was die Juristerei damit meint. Was bedeutet das?
Agent Provocateur bedeutet, dass man eine Straftat erst initiiert, um jemanden zu überführen, etwas zu machen.
Also RTL stellt
eine
Falle. Landläufig
stellt eine Falle, verkauft Drogen oder bietet Drogen an, um dann jemanden, der kauft oder so etwas, einem Drogengeschäft zu überführen. Das ist eine Straftat, die so nicht stattgefunden hätte und man dann etwas provoziert hat, eine Straftat provoziert hat.
Das würde dann vor Gericht bedeuten, dass dieser Fall nicht zu einer Verurteilung kommt, weil es initiiert worden ist, in diesem Fall zum Beispiel.
Die Polizei darf zum Beispiel nicht provozierend Straftaten initiieren.
Mhm. War das Ganze, oder beordne mal ein, ob das Ganze für mich rechtlich unbedenklich war oder ob diese Situation an dem Abend, vergiss es, hat es eigentlich nicht.
Doch, also doch. Ich fand das schwierig in dem Moment. Ich habe gedacht, Gott sei Dank ist es gut gegangen. Wir hätten uns, wenn du da Kenntnis von gehabt hättest, was da passiert und ihr hättet Birgit jetzt nicht bekommen, unabhängig davon hätte man das ja mitbekommen, ja oder nein. Aber wenn das alles so offenbart worden wäre, du hast davon Kenntnis gehabt, du fährst da selber hin, die Polizei ist erst ganz spät informiert worden und dann passiert vielleicht doch was. Dann hätte man sich nachher juristisch vielleicht überlegen müssen, war das jetzt eine unterlassene Hilfeleistung? Hätten die vorher informiert werden müssen? Das fand ich schwierig. Was juristisch schwierig oder diskutiert wurde, war eben die Situation vor der Kamera. Das fand ich super. Die haben sich auch im Hintergrund gehalten und die Polizei hat ihre Arbeit gemacht. Juristisch ist es schwierig und zu differenzieren, ist das jetzt ihre freie Entscheidung oder war das noch alles, war das jetzt schon alles gestellt? Weil es sah so ein bisschen dann gescriptet aus. Das war es aber nicht. Es funktionierte nur alles Hand in Hand.
Chrissy und ich werden auch in den Zeugenstand gerufen und wir werden lange und ausführlich befragt, sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch von der Verteidigung. Die Frage, die es zu klären gilt, die entscheidend ist für den weiteren Verlauf des Verfahrens, ist: Haben wir etwas inszeniert? Haben wir eine Grenze überschritten der Einflussnahme, die jetzt das gesamte Verfahren nicht nur gefährden, sondern sogar kippen würde oder nicht?
Ich weiß noch, dass ich in diesen Saal reingegangen bin und habe mir gedacht, oh, ist relativ leer. Es saßen, glaube ich, ein paar Lokaljournalisten dort auf der rechten Seite. Ich bin dann nach vorne gegangen, habe mich dorthin gesetzt und hatte zum ersten Mal Brunold S. gesehen und konnte dieses Bild, was ich mir über die Zeit aufgebaut habe, mit ihm jetzt mal abgleichen. Und saß dann da vorne und dann war da die Richterin, der Staatsanwalt. Und die haben mich natürlich ins Kreuzverhör genommen. Denn es ging ja darum, genau das auszuschließen, dass Brunhold S. zu irgendetwas provoziert wurde. Es ging genau darum, festzustellen, nein, er hat das aus eigenem Willen getan und das ist seine Überzeugung und er macht dies, weil er krank ist.
Es war keine Inszenierung von RTL.
Es war keine Inszenierung
kein Agent
von RTL, genau. Es war in keinster Weise haben wir zu irgendeinem Zeitpunkt irgendetwas, ihm zu irgendetwas verleitet, was er nicht hätte machen wollen. Und darum ging es. Deswegen war dieses Kreuzverhör auch ziemlich heftig. Sie haben auch viel nach Gefühlslagen gefragt, was ich spannend fand. Ich glaube aber, da ging es darum, zu vor allem von Hauburger so ein bisschen den Fokus darauf zu legen, was macht das mit jemandem, der in diesem Chat ist, um für die Richterin zu verdeutlichen, guck mal, das ist ein gesunder Mensch, der mit ihm chattet und der hat schon das Gefühl. Jetzt stell dir mal vor, da säß jemand, der nicht so willensstark wäre.
Ich habe Brunhold S. vor Gericht erst wieder gesehen, als ich in den Zeugenstand gerufen wurde. Das war natürlich nicht zu Beginn des Prozesses, aber wir haben alles getan, von Senderseite aus zu vermeiden, dass dieses Verfahren jetzt noch irgendwie gefährdet werden könnte. Deswegen gab es einen Kollegen, der versucht hat, ihn zu konfrontieren und ich habe mich im Hintergrund gehalten. Als ich dann als Zeuge in den Gerichtssaal trat, ich habe direkt auf die Richter geguckt und die Schöffen und links saß Brunhold S. mit seinen Anwälten. Der hat mich einmal angeguckt mit einem eiskalten Blick, wobei das war gar nicht kalt, da war kein Gefühl drin, das war ein Blick ohne jegliche Emotion eigentlich. Und danach, während ich Rede und Antwort gestanden habe, hat er mich eigentlich gar nicht mehr angeguckt. Er hat ein-, zweimal geschnauft, wenn ich ihn belastet habe, aber ansonsten haben wir gar keinen Blickkontakt gehabt. Und ich hatte weder ein Gefühl von Anteilnahme noch von Einsicht, überhaupt nicht von Reue oder von irgendetwas. Da war einfach kein Gefühl, der hat kein Gefühl ausgestrahlt. Die Strategie seines Verteidigers, Rechtsanwalt Ramazan Schmidt, ist, ihn, Brunhold S., als unwissend darzustellen. Für ihn sei es bei dem Treffen mit Birgit bloß um ein sexuelles Spiel gegangen. Er habe nie ernsthaft vorgehabt, Birgit zu töten. Er habe ihr sogar im Gegenteil helfen wollen. Chrissy und ich, also nach unserer Zeugenaussage, haben wir natürlich den Prozess weiterverfolgt. Und so oft es ging, waren wir auch vor Ort. Und was wir ganz deutlich gesehen haben, Staatsanwalt Hauburger war nicht nur in der Nacht ein Glücksgriff, sonst würden wir überhaupt nicht zum Gericht fahren können, sondern der macht auch jetzt vor Gericht einen extrem guten Job.
Ich war sehr erleichtert. Also ich saß vor Gericht und ich hatte wirklich das Gefühl, wir hatten ja vorher mit anderen gesprochen, wir hatten mit Bremen gesprochen, wir wissen ja, was alles vorher passiert ist. Und ich hatte das Gefühl, als der Herr Hauburger, Staatsanwalt Hauburger, die erste Frage gestellt hat, der meint es ernst. Ich habe mir gedacht, der hat erkannt, was Sache ist und der zieht das jetzt durch. Ich hätte nie gedacht, dass so eine hohe Strafe bei rumkommt, aber ich hatte direkt das Gefühl, da hat jemand verstanden, worum es eigentlich geht. Und das hatten wir bisher zu diesem Thema noch nicht. Wir sind bisher überall immer abgeblockt worden mit, ja, aber die Menschen haben sich ja dann selber umgebracht. Ja, aber die Entscheidung war ja nicht die von der Person, die sich umgebracht hat, ne? Also das war ja bisher immer, wir sind ja immer auf diese Verständnisbarriere gestoßen. Und ich hatte in dem Moment, wo Herr Hauburger die erste Frage gestellt hat zum Thema, das Gefühl, der hat es verstanden. Der hat verstanden, worum es geht. Das hat aber, glaube ich, der Verteidiger von Brunhold S. nicht erkannt. Der hat nicht erkannt, dass Hauburger verstanden hat, wie die Situation dieser Menschen ist. Deswegen ist er die Taktik gefahren, das runterzuspielen. Er hat auch selber wieder als Taktik genutzt, ja, Brunhold S., das ist ja so ein Trottel, der, also strategisch macht er da gar nichts und der wollte eigentlich nur helfen und wenn, dann ist da irgendwie was aus Versehen passiert, aber eigentlich ist er so der dumme, arme Trottel, den man jetzt gar nicht bestrafen sollte, denn eigentlich ist er selber im Leben ja immer nur Opfer gewesen. Und warum sollte jemand, der immer Opfer war, denn jetzt als Täter hier aus so einer Nummer rausgehen, so nach dem Motto, ne?
Die Verteidigung von Brunhold S. will verhindern, dass ihr Mandant ins Gefängnis kommt. Ihre Strategie dabei ist, Brunhold S. ist selbst ein Opfer. In der Verhandlung geht es auch um frühere psychologische Gutachten. Darin steht, Brunhold S. wurde in seiner Kindheit von seiner Mutter vernachlässigt und vom Vater verprügelt, was ihn sexuell in Richtung Sadismus fixiert hat.
Das mag zwar teilweise erklären, warum Brunold S. zum Täter geworden ist, aber, und da sind Christina und ich einer Meinung, es rechtfertigt bei Weitem nicht seine gefährlich-sadistischen Handlungen.
Und der Hauburger hat das genau erkannt. Und du hast auch gesehen, wenn er rübergeguckt hat, wie er Brunold S. angeguckt hat. Also der hat ihn wirklich mit scharfem Blick angeguckt und man hatte das Gefühl, der hat ihn durchschaut. Der hat die Gefährlichkeit dieses Menschen erkannt. Obwohl, er, wenn man ihn jetzt so ansieht, ne, wenn er jetzt durch die Fußgängerzone laufen würde, würde doch keiner sagen, das ist ein ne, sadistischer, das würde doch keiner jetzt denken. Ne? Und er hat das halt genau diese Strategie, die Brunold S., glaube ich, sein Leben lang gefahren ist. Ich bin der arme Trottel, guck mal, ne? Hier klappt nichts, da klappt nichts. Ich gehe jetzt in so ein Selbsthilfeforum, aber eigentlich, weil ich selber ja auch irgendwie noch depressiv bin. Und er hat erkannt, das ist nicht der arme Trottel, für den er sich gibt. Das ist ein Mensch, der ganz gezielt seinen Weg verfolgt.
Brunold S. hat ganz im Gegenteil genau verstanden, wie labil Birgits Zustand war, was ein psychiatrisches Gutachten ihr auch attestiert hat. Dass sie nicht mehr in der Lage war, frei verantwortlich über ihr Leben zu entscheiden. Brunold S. war demnach auch nicht an einer Tötung auf Verlangen beteiligt. Er wollte sie töten, zu seiner eigenen sexuellen Befriedigung. Deshalb wird Brunold S. vom Landgericht Gießen am 3. Januar 2017 zu 7 Jahren Haft verurteilt, wegen sich bereit erklärens zum Mord. Nach dem Urteilsspruch war klar, jetzt geht er ins Gefängnis und auf dem Gang habe ich dann noch versucht, ein letztes Statement von ihm zu kriegen.
Eine Frage, jetzt darf ich ja nach meiner Zeugenaussage. Wie geht's Ihnen heute? Bereuen Sie, was Sie getan haben?
Damals bekomme ich keine Antwort von Brunold S. Die Anwälte von Brunold S. gehen natürlich in Revision, aber der Bundesgerichtshof lehnt ab. Der Fall Birgit war für das deutsche Rechtssystem ein echter Coup. Es gab hier vorher eine Lücke, die Brunold S. auch genutzt hat, und diese Lücke ist jetzt geschlossen worden. Die Bestätigung des Bundesgerichtshofes, der sagt, das Gießener Urteil ist rechtskräftig, eine Revision wird abgelehnt, hat es zu einer Leitsatzentscheidung gemacht. Und diese Leitsatzentscheidung bedeutet, dass ähnlich gelagerte Fälle zukünftig viel leichter angeklagt und auch verurteilt werden können.
Es gab vorher so einen Fall, nicht in dem, jedenfalls nicht höchstrichterlich entschieden, dass ein Opfer gleichzeitig Täter gegen sich selber ist, also ein Werkzeug ist gegen sich selber. Dazu hat der Bundesgerichtshof erstmalig entschieden und das ist so komplex gewesen, dass das auf den Fortbildungen der Juristen deutschlandweit beigebracht wird. Das ist eine neue Rechtsprechung, hier ist ausgeweitet worden. Ein Opfer kann auch Täter gegen sich selber sein und als Werkzeug eingesetzt werden.
Das fühlt sich natürlich richtig gut an. Er ist jetzt erstmal weg und kann kein Unheil anrichten.
Keine Frau mehr gefährden.
Genau.
Doch die Geschichte von Brunold S. ist hier noch nicht zu Ende. Neben dem Tod von Katharina werden noch 2 weitere Fälle neu aufgemacht. 2 Fälle, in denen Brunold S. bislang straffrei ausgegangen ist. Es sind wieder 2 junge Frauen. Wieder geht es um Suizid, um einen Gürtel und um eine geplante Hinrichtung.
Druck ist ein Podcast von RTL Plus. In der RTL Plus App könnt ihr jetzt schon kostenlos weiterhören.